wieder gut im Haus des Herrn zu sein. Schön, dass wir das Wort öffnen dürfen und dass wir uns fokussieren können auf was der Herr uns sagen möchte. Wir haben auch heute das Vorrecht, das Abendmahl auch zu nehmen. Und ich glaube, dieser Text, der mir auf dem Herzen lag, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Die Predigt heißt, liebe deinen Nächsten. Ist nicht immer so einfach. Also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte mit euch einen Text anschauen im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Und wenn ihr eure Bibeln habt, dann dürft ihr auch die aufschlagen und mit mir gemeinsam diesen Text anschauen. Es ist ein kurzer Brief, aber dieser Brief gibt uns Offenbarung. Und wir erkennen, wer in der Familie Gottes ist. Die Verse, Kapitel 3, die Verse 11, Kapitel 11 bis, Verse 11 bis 18. Dann fangen wir mit Vers 13 an. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güte dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz von ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Amen. Ja, Christen, die wirklich aus Gott geboren sind, zeigen Veränderung in Gerechtigkeit, zeigen Veränderung in Liebe. Und wir erinnern uns, dass dieser Brief wurde von dem Apostel Johannes geschrieben an die Gemeinde, an die Urgemeinde, an die ersten Christen. Und es war so, dass es anfing, Irrlehrer zu geben, falsche Lehre. Und Johannes schreibt diesen Brief und erinnert die Christen daran, sich an die Lehre der Apostel zu erinnern und zurück zu den Anfängen zu gehen. Es gab nämlich Leute, die sagen, ja, wir sind Christen, aber wir haben noch nie gesündigt. Wir sind Christen, aber wir haben ein anderes Evangelium. Und laut Kapitel 1, da weist auch Johannes darauf hin, dass diese Irrlehrer gemeint hätten, sie lieben ihre Brüder, aber dass das nicht in der Tat und in der Wahrheit umgesetzt wurde. Und darum schreibt er diesen Brief und darum erinnert er sie wieder daran. Und er sagt, wer seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Wer seinen Bruder hasst, wandelt in der Finsternis und ist von der Finsternis verblendet. Das Volk Gottes hat sich schon immer durch die Liebe Gottes zu anderen geprägt. Die Liebe, liebe Gemeinde, ist ein unverzichtbares Merkmal im Leben mit Gott. Wir reden oft von der Liebe. Das Wort wird heutzutage auch sehr gern in den Wortschatz der Welt genommen. Aber was ist denn eigentlich die Liebe? Insbesondere die Agape-Liebe, die Liebe Gottes. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, Kapitel 5, Vers 5, die Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen worden. Wir werden von Gott selbst gelehrt, wie wir lieben sollen. haben also in Christus die Fähigkeit erhalten zu lieben. Freunde, es ist mehr als ein Auftrag, es ist eine Fähigkeit. Es ist mehr als eine Fähigkeit, es ist eine Eigenschaft. Und deshalb sagt Paulus, ich brauche euch nicht zu lehren, wie ihr lieben sollt. Ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und für den Gläubigen ist es ganz natürlich, seinen Bruder, seine Schwester zu lieben. Und wenn Gott in dir lebt, wenn du das Leben Gottes teilst, ist Gott Liebe und du wirst auch lieben. Gott liebt die Seinen und du wirst auch die Seinen lieben. Das heißt, die Person, die neben dir sitzt oder auf der anderen Seite des Saals, wir sollen lieben, wie Gott geliebt hat. Das ist nicht nur eine Pflicht, das ist nicht nur eine Verantwortung. Freunde, Johannes sagt, es ist ein Beweis dafür, dass Gott in dir lebt. Dass Gott seine Liebe in dein Leben ausgegossen hat, dass Gott seinen Geist dorthin gelegt hat und es ist offensichtlich für die Welt zu sehen, du gehörst zu Gott. Freunde, die Wahrheit über das Evangelium ändert sich nicht. Die Wahrheit über Christus ändert sich nicht. Und die Wahrheit über Menschen ändert sich nicht. Die Wahrheit über Gehorsam, die Wahrheit über Rechenschaffenheit, die ändert sich auch nicht. Und Freunde, die Wahrheit der Liebe ändert sich nicht. Ich möchte zu diesem Text kurz gehen und euch zeigen, wie Johannes die Gemeinde, nicht nur die Gemeinde damals, aber auch uns heute hier erinnert, nicht in Irrlehre, nicht in falschen Gedanken über Liebe und über Gott und über unsere Geschwister zu haben. In Johannes 13, 34 und 35 da spricht Jesus und er spricht über ein Erkennungsmerkmal über seine Jünger. Wer gehört zu ihm? Und Jesus sagt, ihr kennt den Vers, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Das Gebot der Liebe war sehr alt. Es geht zurück bis aufs Alte Testament. Aber Jesus sagt hier, ein neues Gebot gebe ich euch. Von was spricht er? Die Liebe ist nicht neu. Aber hört zu, es hatte eine neue Eigenschaft, einen neuen Charakter, diese Liebe. Und hier ist das Neue. Ready? Ein neues Gebot gebe ich euch. Nicht nur sollen wir andere lieben, wir sollen andere lieben, wie er geliebt hat. Das ist das Neue daran. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist eine neue, tiefere Ebene der Liebe. Das Gebot ist neu, wenn du siehst, dass es sich in Christus zeigt. Und dann sagt er, daran sollt ihr einander lieben. Und daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander lebt. Es ist, Freunde, unmöglich für einen wahren Gläubigen, andere Gläubige nicht zu lieben. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Wir sind kompliziert. Aber es ist unmöglich, nicht zu lieben. Es ist ein Erkennungsmerkmal für die Gegenwart eines liebenden Gottes. Gott liebt mich. Gott hat seine Liebe, sagt Paulus, in mir ausgegossen. Es ist nicht nur ein Befehl, es ist eine gottgegebene Fähigkeit. Wir gehorchen also und sind dazu in der Lage, weil der Geist Gottes auf wunderbare Weise die Liebe Christi in unsere Herzen ausgegossen hat. Und nachdem Johannes in Vers 11 das Thema hier der Liebe eingeführt hat, dann geht er zu einem Kontrast. Johannes ist so ein bisschen der Schwarz-Weiß-Apostel. Da ist nichts Graues an ihm dran. Er war eigentlich wahrscheinlich in den jungen Jahren ein sehr harter Typ, ein bisschen konfrontativ. Jesus nennt ihn ja Sohn des Donners, wir erinnern uns. Und also er war relativ klar. Und manchmal wird das auch über mich gesagt, aber das ist okay. Ist alles gut, aber Johannes war in den letzten Jahren doch auch sehr weich. Und von daher ist Hoffnung für mich, sagt meine Frau. Sie ist hier, aber ich glaube nicht jetzt, alles okay. Und er macht hier diesen Kontrast und ich möchte euch das zeigen. Er redet nämlich hier von den Kindern Gottes auf der einen Seite und auf der anderen Seite von den Kindern des Teufels. Und es hilft uns zu zeigen, was die Liebe Gottes ist. Er sagt, dass die Kinder des Teufels hassen und die Kinder Gottes lieben. Er sagt, die Kinder des Teufels sind egoistisch. Die Kinder Gottes sind aufopfernd zueinander. Und ich möchte da anfangen, wo Johannes auch anfängt, und mir die Kinder des Teufels anschauen. Die Eigenschaften, die Elemente, die Charaktereigenschaften, die dort zu finden sind. Und in dem Text, den ich gelesen habe, der erste ist Mord. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich guter Beweis für die Abwesenheit von Liebe. Mord. Es ist der ultimative Akt des Hasses. Vers 12. Ihr sollt einander nicht lieben wie, und jetzt kommt der Kontrast, also hört zu, wenn wir die Kinder des Teufels betrachten, nicht wie Kain, der von dem Bösen war und seinen Bruder erschlug, weil seine Taten böse waren und die seines Bruders gerecht. Es ist die niedrigste Stufe, auf die eine Beziehung jemals sinken kann. Schlimmer kann es eigentlich werden, wenn du das Leben einer anderen Person nimmst. Es ist die extreme Form von Hass. Und es gibt in diesem ganzen Buch, in diesem ganzen Brief vom Johannes nur eine einzige alttestamentliche Erwähnung, und das ist hier Kain, das klassische Beispiel eines Mörders. Kain und Abel hatten die gleichen Eltern, Adam und Eva. Sie sind im gleichen Haus aufgewachsen, sie hatten die gleichen Einflüsse. Sie wurden zu demselben Gott gerufen, um Opfer darzubringen. Und beide brachten Opfer an Gott. Kain, ist wichtig, war kein Atheist. Er wird als ein religiöser Mensch dargestellt und er ist tatsächlich ein Anbeter und ein Verehrer Gottes. Der einzige Gott, den sie kannten, den Schöpfergott. Schließlich waren, wir kennen die Geschichte, waren seine Eltern mit Gott unterwegs und haben am Morgengrauen miteinander gesprochen und sind wahrscheinlich entlang gelaufen und haben seine Schöpfung angeschaut. Das heißt, Kain und Abel hatten einen so nahen Zeugnisbericht, wie dieser Gott ist. Sie kannten den Gott, der ihre Eltern wegen ihrer Sünde bestraft hatte. Sie kannten den Gott, der die Erde verflucht hat und auch die Schlange verflucht hat und auch schon hingewiesen hat, dass eines Tages ein Nachkommen der Frau kommen wird und den Kopf der Frau, ihr habt zugehört, der Schlange zertreten wird. Sie kannten den Gott, der versprochen hatte, dass er alles wieder wohl macht. Das taten sie beide. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Kain war kein Atheist. Er war ein religiöser Mensch. Und er kam als Anbeter Gottes. Und das müssen wir verstehen. Einige der mörderischsten Menschen in der Weltgeschichte waren religiöse Menschen. Es waren keine Atheisten, die Christus ans Kreuz genagelt haben. Es waren Religiöse, die auf ihre eigene, verdrehte Art und Weise den Gott Israels anbeteten, den Gott, der Gott des Vaters, desjenigen ist, den sie dort töteten. Und darum hört zu, äußere Rituale sind kein Beweis dafür, dass ein Mensch von Gott geboren ist. Kein war ein sehr religiöser Mann. Er brachte nicht das richtige Opfer, weil er seine eigene selbsternannte Religion hatte. Und Kain versagte bei der Prüfung der Liebe. Ist klar, er war kein Atheist. Er hat Gott angebetet, aber auf einer falschen Art und Weise und mit einem bösen Herzen. Wir kennen die Geschichte, der wahre Test für Kain war wahre Religion. Es war nicht das Opfer, sondern es war, ob er seinen Bruder lieben würde. Und so ist es auch mit falschen Lehrern. Falsche Lehrer hassen den wahren Christus. Sie hassen die wahre Religion, sie hassen die Wahrheit, sie hassen Rechenschaffenheit, weil sie verachten Menschen, die vielleicht außerhalb des Reiches Gottes sind. Und die Welt, in der wir leben, ist mörderisch. Es war immer schon so, und ich vermute, es wird immer so sein, bis er wieder kommt. Vers 13, jetzt fangen wir an mit unserem Text. Wundert euch nicht, liebe Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod, wo wir Christus angenommen haben, als Herrn und Retter, von dem Tod in das Leben übergegangen sind. Und wir haben die Liebe Gottes empfangen, dass wir Gott lieben können, dass wir einander lieben können, weil sie ausgegossen wurde in uns. Und dann steht hier in Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich hat. Menschen, Freunde mit einer mörderischen Einstellung haben kein ewiges Leben, denn das ewige Leben lässt dich lieben und nicht hassen. Was ist der Unterschied zwischen Mord und Hass? Eigentlich nur die Tat. Aber in Gottes Augen ist Hass und Mord moralisch gleichgestellt. Kurz zurück zu Vers 13 vielleicht. Wundert euch nicht. Er sagt, wundert euch nicht, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Er sagt, es gehört dazu, es liegt an den Kindern des Teufels und sie haben nichts mit uns gemeinsam, absolut nichts. Und der Hass der Welt, sagt Johannes, ist nicht erstaunlich, es sollte euch nicht schockieren, es ist nicht geheimnisvoll, es ist nicht schwer zu verstehen. Sie hassen mich, sie hassen die Wahrheit und darum werden sie auch euch hassen. Es ist genauso wie bei Kain und Abel. Er hasste seinen Bruder, weil seine Taten böse waren und die Taten seines Bruders waren gerecht. Also es ist nur zu erwarten, dass die Bösen, die Gerechten auch uns so betrachten und behandeln, wie Kain seinen gerechten Bruder. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie Gott nicht kennen. Und durch ihren Hass offenbart die Welt ihren wahren Charakter. Kain hasste Abel, die Menschen hassten Jesus, die jüdischen Führer hassten ihn. Sie hassten die Apostel und betrachten alle, brachten alle bis zu dem Märtyrertod, außer den einen Johannes, den sie ins Exil getan haben. Und in der Kirchengeschichte, ich liebe die Kirchengeschichte, und in der Geschichte unserer Geschwister aus der Vergangenheit wurde so viel Hass ausgeübt gegenüber den Urchristen, den Reformatoren, den Nonkonformisten. Sie wurden verfolgt, sie wurden gehasst, und auch heute noch werden mehr Christen als je zuvor verfolgt und gehasst und ermordet für ihren Glauben. Zehntausende sterben jedes Jahr, Zehntausende, weil sie sagen, ich gehöre zu Christus. Das ist also charakteristisch für diese Welt. Und Johannes sagt, wundert euch nicht. Dann in Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich hat. Aber dann auf der anderen Seite, hier wieder nochmal der Kontrast, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Paulus war ein Mörder, wo er noch Saulus hieß. Er war ein Mörder, er hat Christen verfolgt, er war dabei, als Stephanus ermordet wurde, er erschlagen wurde mit den Steinen. Er ist um die Gegenden, die Häuser gegangen und hat Christen aus ihren Häusern gezogen und er hat sie öffentlich ermorden lassen. Das war Paulus. Er hat sie verfolgt. Und Paulus selbst sagt, ich war ein Gotteslästerer, ich war ein Mörder. Aber die gute Botschaft ist, wenn Gott durch das steinige Herz eines Sünders durchbricht, egal was die Vergangenheit war, egal was die Geschichte war, er vergibt jedem, der zu ihm kommt. Und das ist die unglaubliche, überwältigende, mächtige Liebe Gottes, die in dein Herz ausgegossen wurde. Mord ist das Schlimmste. Hass kommt als Zweites, aber es gibt noch ein drittes Merkmal der Kinder der Teufel. Und das dritte Merkmal ist Gleichgültigkeit. Wir wissen, nicht alle, die jetzt nicht zu Christus gehören, die da vielleicht unterwegs sind, sind da und morden. Vielleicht finden sich die große Teil in diesem dritten Punkt, Vers 16 und 17. Daran erkennen wir die Liebe. Er hat sein Leben für uns hingegeben und wir sollen auch unser Leben für die Brüder hingeben. Und dann wieder der Kontrast, Vers 17. Wer die Güter der Welt hat und sieht seinen Bruder in Not und verschließt sein Herz gegen ihn, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Das ist Gleichgültigkeit. Es ist ein Beweis für Unglauben. Sie haben die Güter der Welt. Sie bringen keine Opfer für andere. Sie werden von Egoismus beherrscht. Wenn sie vielleicht hier und dort vielleicht was abgeben, dann vielleicht nur, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen und den Anschein von Menschenfreundlichkeit zu erwecken. Bitte bedenkt, ich rede hier im Allgemeinen. Aber die Liebe Gottes nicht haben, sind geprägt nicht von Liebe, insbesondere nicht von der Agape-Liebe. Dann sagt er hier, wer die Güter der Welt hat, also materiellen Reichtum, sieht seinen Bruder in Not und er verschließt sein Herz, also sein Inneres, sein Mitgefühl. Und er sagt, wenn das fehlt, dann kann, sagt Johannes, kann die Liebe Gottes nicht in ihnen sein. Und es spielt auch keine Rolle, wenn du religiös bist. Es spielt keine Rolle, was du behauptest.
wenn du sagst, ich bin ein mitfühlender Mensch, ich bin ein leidenschaftlicher Mensch, aber wenn du den Bedürftigen die Tür vor der Nase zuschlägst, lebt Gottes Liebe nicht in dir. Dann lebt das ewige Leben nicht in dir. Wir kennen aus Jakobus, reine und unbefleckte Religion ist was? Die Vaterlosen und die Witwen zu besuchen. Das ewige Leben wohnt nicht in denen, die morden. Das ewige Leben wohnt nicht in denen, die hassen. Das ewige Leben wohnt nicht in denen, die gleichgültig, egozentrisch, selbstsüchtig sind. Das sind alles die Eigenschaften dieser Welt. Und die Eigenschaften der Kinder Gottes sind genau das Gegenteil, der Kontrast. Kurz zurück zu Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wir wollen niemanden töten, wir wollen niemanden hassen. Es ist kein Geheimnis, dass Gemeinden manchmal Probleme haben, miteinander klarzukommen. Das ist überall so. Aber ich glaube, in einer Gemeinde kann man wirklich auch für sich selbst erkennen, wie man damit umgeht, mit anderen, die anders denken wie wir, anders sind wie wir, umzugehen. Es ist wie in einer Familie. Es ist ein Geschenk und ein Gnadengeschenk Gottes, dass wir in einer Gemeinde sein dürfen, eine lokale Gemeinde wie diese oder in Lindau. Dass wir gemeinsam das christliche Leben, diesen Weg gehen dürfen und aneinander reiben können. So wie ein Diamant geschliffen werden muss, dürfen auch wir einander schleifen. Dass wir einander auch mehr lieben, wie Gott uns geliebt hat. Ich habe mich so oft schon selber ertappt und dann vielleicht jemand gesehen aus dem Augenwinkel und dann habe ich gleich einen Bogen gemacht, weil ich dachte, oh, nee, unbedingt nicht diese Person heute. Aber Gott muss an meinem Herz arbeiten. Und ich muss auch lernen, meinen Bruder, meine Schwester zu lieben, zu vergeben. Ich muss nicht mit jedem Best Friends werden. Aber ich habe kein Recht, nicht zu lieben. Und wir werden ja in wenigen Minuten auch zum Abendmahl kommen und der Text, den ich dann auch dazu lesen werde, sagt Paulus nochmal ganz klar, dass wir einander auch prüfen sollen. Dass wir auf unseren Bruder auch hingehen sollen und Frieden machen sollen. Wenn das vielleicht ein Punkt ist, wo ich noch was in meinem Herzen trage. Und es befreit. Zu vergeben, befreit. Loszulassen, befreit. Den anderen zu lieben, befreit. Und das können wir mit Gottes Hilfe machen. Wir wollen eine Quelle des Segens sein. Wir wollen die Quelle des Lebens sein. Wir wollen anderen zu Christus führen. Nicht nur mit irgendwelchen Ritualen, sondern mit Tat und mit Wahrheit wollen wir den anderen begegnen. Daran erkennen wir, sagt er in Vers 16, die Liebe, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch unser Leben für die Brüder lassen. Wir sollen nicht töten und hassen und gleichgültig sein. Wir sollen genau das Gegenteil tun. Genau das Gegenteil. Wenn ich verstanden habe, was Christus am Kreuz getan hat, was wir heute gedenken wollen, was er getan hat, sein Leib hingegeben, sein Blut vergossen. Ich habe kein Recht, nicht zu lieben. Das ist, was ein ein wahres Kind Gottes auszeichnet. Totale Selbstlosigkeit, Bereitschaft, alles aufzugeben, weil die Liebe Gottes in mir wohnt. Es ist nicht eine selbstproduzierte Liebe. Ich denke hier an Epaphroditus. Das ist Philipper 2, 25. Paulus schreibt aus dem Gefängnis in Rom: Mein Bruder und Mitstreiter und Mitkämpfer und Diener meiner Not, der sehnte sich nach euch allen und war betrübt, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. In der Tat war er krank bis zum Tod. Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm. Und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Nicht nur, damit ich nicht Kummer über Kummer habe. Und dann heißt es weiter: So nehmt ihn denn in dem Herrn mit aller Freude auf und schätzt Menschen wie ihn hoch. Denn er war dem Tod nahe für das Werk Christi und riskierte sein Leben, um das zu vollenden, was in eurem Dienst für mich fehlte. Paulus schreibt von einem Bruder, einem Mann, der zeigte, dass er ein Kind Gottes war, weil er sein Leben für die Dinge Gottes, für das Reich Gottes, für die Dinge Christi bereit war aufzuopfern. Und Paulus hatte diese selbe Einstellung. Er sagte: Denn für mich ist das Leben Christus, aber das Sterben ein Gewinn. Er sagte: Ich opfere mein Leben als Opfer und Dienst für euren Glauben. Bin ich bereit, alles aufzugeben, dass meine Brüder und Schwestern im Evangelium, im Wort, in der Wahrheit, in Christus wachsen und gefestigt werden? Und Jesus hat gezeigt, dass es keine größere Liebe gibt, als die, dass ein Mensch für sein Leben und seine Freunde hingibt. Jesus hat das getan, und mein Herzenswunsch ist, dass ich auch bereit bin, alles aufzugeben, was er von mir verlangt, damit sein Name verherrlicht wird. Wir wollen so lieben. Wir wollen nicht hassen. Wir wollen nicht gleichgültig sein. Wir wollen so lieben, dass die Menschen Christus kennenlernen. Ich hoffe, ihr seht den Kontrast. Er ist deutlich, ich glaube, er ist unmissverständlich. Und dann gibt es aber noch eine letzte Aussage in diesem Text. Es ist eine Aufforderung an uns alle. Meine lieben Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten oder mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir in der Wahrheit sind und unser Herz vor ihm versichern. Ich darf das Lobpreisteam bitten, nochmal zu kommen. Wir wollen gleich das Abendmahl nehmen. Ich möchte euch aber daran erinnern, dass die Liebe ist nicht nur ein Zeugnis für alle um dich herum, dass die in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, wo auch immer, dass nur sie sehen, dass du zu Christus gehörst. Hör zu. Es ist auch ein sicheres Zeugnis für dich selbst. Ein Bekenntnis ist nicht gut genug. Liebe, indem du dein Leben verschenkst. Vers 16, wir geben unser Leben für die Brüder hin. Vers 17, indem du deinen Bruder in Not siehst und ihm dein Herz öffnest. Liebe, Vers 18, nicht nur indem du, was du sagst, sondern indem, wie du handelst. Es sind nicht nur die Worte auf deiner Zunge, sondern die Taten und die Wahrheit dieser Liebe in deinem Herzen. Und hier gibt Johannes ein unmissverständliches Bild, was das Wesen und der Charakter eines wahren Christen ist. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir auch in dieser Zeit wo wir den Saft und das Brot nehmen können, dass wir in Anbetung stehen und dass ihr kommt und das nehmt und einfach eine Zeit verbringt vor dem Herrn, dass ihr mit ihm einfach auch diese Beziehung klar macht und dass, wenn er euch zeigt, dass was nicht in Ordnung ist, dass ihr auch bereit seid zu sagen, Herr, ich möchte bereit sein, alles aufzuopfern, mein Stolz und alles das, was ich festhalte, und gehen und Frieden schließen und meinen Bruder, meine Schwester lieben. Ich möchte dem auch meinem Herzen vergeben, der das und das vor so viel Zeit schon getan hat. Heißt, ihr kommt jetzt nach vorne, ihr nehmt die Elemente und im Anschluss werde ich dann den Text lesen, auf den Paulus an die Korinther schreibt. Und wir werden dann zusammen die Elemente nehmen. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur durch irgendwelche monatlichen Rituale gehen, sondern dass wir ein Herz dafür haben, dass Christus mehr Platz in mir einnimmt. Johannes 3,30, er muss zunehmen in mir. Lass die Liebe Gottes ein Zeichen sein für die Welt, dass wir eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. So lasst uns aufstehen. Lasst uns eine Zeit in der Anbetung stehen, kommt vor, nimmt die Elemente und verbringt Zeit mit Gott. Und lasst uns erinnern, was er bereit wird zu tun. Aus Liebe.